Ich bete zum Anfang. Ich will dich preisen, Herr, dass wir hier gemeinsam zusammenkommen dürfen. Ich will loben, dass du uns dein Wort in die Hand gegeben hast. Wir sind es eigentlich nicht wert und nicht würdig, dass wir es tragen dürfen, dass wir es lesen dürfen, geschweige denn verkündigen dürfen, Herr. Aber dadurch, dass du es getan hast, dass du diesen Schritt gemacht hast, es uns zu geben und das willst, dass es verbreitet wird und schwache Menschen dazu gebrauchst, wollen wir dich bitten, Herr, dass du heute mitwirkst, damit wir es besser verstehen, damit wir es besser begreifen können und dass wir erbaut und gestärkt werden. Ich bitte dich, leite uns in deine Wahrheit. Amen.
Amen.
Amen. Also wer etwas trinken möchte, der darf gerne sich einfach bedienen. Wir haben gedacht, wir wollen alles Irdische zur Verfügung stellen, um die Konzentration, die doch jetzt nicht so unbedingt immer leicht am Abend zu halten ist, aufrecht zu erhalten. Macht Gebrauch davon, da hinten wird gerade noch Kaffee aufgebrüht für den, der es möchte. Genau. Lass uns aufschlagen, 2. Mose. Und wir sind an einem Punkt angekommen, der... Ja, 2. Mose 19. Das Volk Israel kommt jetzt zum Sinai. Eine sehr wichtige und sehr zentrale Begebenheit in der Bibel, würde ich sagen. Es ist etwas, wo eine sehr große Rolle spielt, durchs ganze Alte und durchs ganze Neue Testament hindurch. Ja. Und so will ich mit euch, was ich heute hauptsächlich machen möchte, ist, dass wir uns einen Überblick verschaffen, denn dieser ganze Bundesschluss, sage ich mal, der ist mal so vorläufig abgeschlossen in Kapitel 24 Ende, kann man sagen. Ja, also haben wir heute ein bisschen was zu lesen. aber ich halte es für sehr, sehr schwierig, da irgendwie zu begreifen, um was es geht, wenn wir es nicht wenigstens einiges davon gelesen haben. Und deswegen müssen wir heute Vorarbeit machen für die nächsten Male, dass wir heute einiges lesen werden und auch schon einiges, denke ich, herausfinden werden. Aber nächstes Mal geht es dann richtig los. Ich will mit euch ein bisschen angucken, was bedeutet das hier, dass hier ein Bund aufgerichtet wird. Warum sprechen wir oft von dem alten Bund? Weil hier steht nirgendwo alter Bund. Also, ja. Was hat es damit alles auf sich, sag ich mal, ja. Spätestens unsere Jahreslosung heute, Hesekiel 36, wo es heißt, dass er einen neuen Bund aufrichten wird und all diese Dinge. Ja, also sehr, sehr groß und sehr, sehr viel, was es dazu sagen gibt. Und im Hebräerbrief will ich dann mit euch arbeiten auch. Aber es macht keinen Sinn und es erschließt sich uns nicht, wenn wir uns nicht Zeit nehmen, uns ein bisschen einfach zu lesen und zu schauen, was ist, was passiert. Und dann will ich heute den Fokus noch darauf legen, dass wir schauen, wo uns hier Vorbilder auf Christus begegnen. Das ist ja unser hauptsächliches Thema, mit dem wir uns eigentlich befassen. Genau. Mein Vorschlag wäre, dass wir so machen, wir lesen Kapitel 19 bis Kapitel 20, Vers 21 und dann nochmal Kapitel 24, Vers, also komplett im Prinzip 24, ist kein langes Kapitel. Damit ihr meiner Stimme nicht müde werdet und selber ein bisschen gefordert seid, jeder, der möchte, darf einfach 3, 4 Verse lesen und dann kann der Nächste weiterlesen, wenn er will. Wenn nicht, dann sagt er einfach dem Nachbar, dass er weiterliest. Genau, also Kaffee ist fertig, kannst du auch holen. Okay. Milch gibt es, glaube ich, auch. Ich fange mal an zu lesen parallel und dann machen wir im Uhrzeigersinn weiter. Und lest es mit den Hintergedanken schon. Wo begegnet uns etwas, was uns über Christus lehrt und das es über ihn beibringt, was wir über ihn wissen sollen? Gut. Im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Israel lagerte sich dort am dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe.
Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich werde im Dunkeln des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen.
Und mache dem Volk ein Gehege umher und sprich zu ihm: Hütet euch, dass ihr nicht auf den Berg steiget, noch sein Ende anrühret. Denn wer den Berg anrührt, soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder mit Geschoss erschossen werden. Es sei ein Tier oder Mensch, so soll er nicht leben. Wenn es aber lange tönen wird, dann sollen sie an den Berg gehen. Mose stieg vom Berg zum Volk und heiligte sie, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zu ihnen: Seid bereit auf den dritten Tag, und keiner nahe sich zum Weibe.
Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg, und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig, und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme.
Als nun der Herr herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu ihm: Steig hinab und verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass sie der Herr nicht zerschmettere. Mose aber sprach zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm: Geh hin, steig hinab und komm wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er sie nicht zerschmettere. Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte es ihm.
Dann redete Gott, er sagte: Ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Du wirst keinen anderen Gott vor mich stellen. Du wirst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Denn ich, Jahwe, ich, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wer mich verachtet und beiseite stellt, bei dem verfolge ich die Schuld der Väter noch bis zur dritten und vierten Generation.
Ich habe eine andere Übersetzung.
Der aber Gnade erweist an, also bei mir das ist das der fünfte Satz, kommt
ja.
Dann,
ja.
Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt.
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht gegen deinen Nächsten als falsche Zeuge aussagen, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendwas, was deinem Nächsten gehört. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm vor euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen. Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Jetzt lesen wir weiter, 24, Vers 1.
Und der Herr sprach zu Mose, steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu, und Zittig von den Ältesten Israels, und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten. Und das Volk soll nicht mit ihnen heraufsteigen. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Dingsteine, nach den 12 Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israels hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn.
Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat's ins Becken. Die andere Hälfte sprengte er auf den Altar und nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volks. Und dass sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen, da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch macht über alle diesen Worten.
Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel, selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken.
Und der Herr sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleib daselbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, wie ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach er: Bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch. Hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie.
Als Mose auf den Berg stieg, war dieser von der Wolke verhüllt. Die Herrlichkeit Jahwes ließ sich auf den Berg Sinai herab. 6 Tage lang bedeckte die Wolke den Berg. Dann am 7. Tag rief Gott Mose aus der Wolke heraus zu sich. Für die Israeliten sah die Herrlichkeit Jahwes wie ein rasendes Feuer aus, das auf dem Gipfel loderte. Jetzt ging Mose in die Wolke hinein und stieg auf den Berg. 40 Tage und 40 Nächte blieb er dort.
Gut. Langer Text. Lasst es uns kurz zusammenfassen. Was passiert? Das Volk Israel, wir haben es vorher gesehen, womit wir uns letztes Mal beschäftigt haben, sind mitten auf dem Weg und werden angegriffen. Der Feind ist stets aktiv. Um welches hauptsächliche Ziel hat der Feind, wenn wir es uns angucken? Das nicht nur an dieser Stelle deutlich wird, sondern permanent durchs ganze Alte Testament bisher. Was ist sein eigentliches letztes Ziel? Das ist eine schwere Frage vielleicht.
Gott die Erde zu rauben, weil er möchte natürlich selber angebetet werden.
Ist keine schlechte Antwort, ist gut. Ihr wollt auch ein bisschen was anderes raus, das ist aber eine gute Antwort, danke. Ja, nehmen wir eine andere Idee noch. Was ist das ganz übergeordnete Thema? Und es geht seit den ersten Zeilen der Bibel. Also nochmal ganz kurz zurück, die Bibel, wie fängt sie an? Schöpfung, und was passiert dann? Sündenfall, und was passiert dann? Ende. Zum Glück nicht. Was kommt da nach dem Sündenfall? Also nicht jetzt noch innerhalb der Geschichte. Gott schießt keine Regel, sondern Verheißung, oder? Genesis 3, Vers 15. Lang bekannt. Also, das ist das ganz übergeordnete Thema. Gott gibt eine Verheißung, und ich komme immer wieder darauf zurück, damit wir den Faden nicht verlieren. Ja? Gott gibt eine Verheißung, dass einer kommen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Immer ist die Frage, wer ist das? Wer ist das? Ja, wir haben gesehen, die Bibel macht hier sehr klar, an diesen zwei Stellen, in Kapitel 17, in der Hälfte, Kampf gegen Amalek und Jitros Besuch bei Mose, macht das sehr, sehr deutlich, Mose ist es nicht. Weil er ist zu schwach. Er kann es nicht. Ja? Wir sehen ihn oben auf dem Berg und er hält die Hände hoch. Ohne dass ich ihm einen Vorwurf mache, dass es zu schwach wäre. Halt mal die Hände.
Hast du mal probiert?
Ja, genau.
Eine Stunde ist schon lange.
Ja, das ist lang. Also, aber nichtsdestotrotz, er ist einfach Mensch, ja, und hier wird es deutlich, an so einer entscheidenden Stelle. Und deswegen sage ich, das eigentliche Ziel vom Feind ist hier letztendlich nichts Geringeres, als die Verheißung Gottes zunichte zu machen. Ja, das Volk auszulöschen, hier benutzt ein feindliches Heer, Amalek, ja, genau das zu verhindern. Haben wir eben gesehen, dass so eine dramatische Situation eigentlich, du sagst, alles liegt an Mose. Wir sehen immer, die Hände gehen hoch, Israel gewinnt, Hände gehen runter, oh Schrott, die verlieren. Ja, Hände gehen hoch, gewinnen wieder. Also man merkt, es ist alles mit dieser einen Person verknüpft. Scheitert er, scheitert alles, sieht so aus, ja. Gewinnt er, gewinnt alles. Okay. Da merken wir, wie er eigentlich zu schwach ist. Er bekommt dann zum Glück Unterstützung von Aaron und von Hur, dass sie diesen Kampf gewinnen können. Das nächste wo besteht das Problem, als er hier der Jitro gekommen ist und die Situation begutachtet hat? Wo ist das Problem? War halt ein bisschen organisatorisches Problem, oder?
Ja, er war überfordert.
Ja, war überfordert, aber gut, ist jeder mal von Zeit zu Zeit, oder? Weißt du, warum ist das eine Gefahr fürs Volk Gottes? Oder letztendlich vielleicht auch für die Verheißung?
Ja, weil das seinen eigentlichen Aufgaben nicht nachkommt.
Genau, das sind seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr nachgekommen. Was wären die eigentlichen gewesen?
Beten oder vor Gott fürs Volk einzutreten.
Ja.
Und die Sachen vor Gott zu bringen.
Ja, und was noch? Steht in Vers, Vers 17 und Vers 18. Vers 19 und Vers 20. Lesen wir nochmal. Höre nun auf meine Stimme, sagt Jitro zu Mose. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Das ist übrigens interessant, gell? Neubekehrter, ja, sagt zu Mose. Ja, so musst du es machen. Ein paar Verse vorlesen, wie er sich bekehrt hat. Okay. Also, vertritt du das Volk vor Gott und bringe du die Sache vor Gott. Ja? Belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen sollen, das Wort, das sie tun sollen. Um mit Apostelgeschichte 6 zu sagen, übrigens fast dieselbe Situation, Streit, gell? Und auch da versucht der Feind, seine Saat zu sehen und dieses gute Werk, was am Anfang da war, sah so gut aus, oder? Sie teilten alle ihren Besitz und keiner hatte was gemein. Und schon ist der Feind da, um das zu zerstören. Um Streit und Uneinigkeit und all diese Dinge zu sehen, ja, um zu zerstören. Und was sagen die Apostel? Wir aber wollen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Ja. Also, so merken wir hier, wie sich wieder zwei Situationen zuspitzen, wo die Frage ist, hält Gott seine Verheißung oder scheitert es? Ja, also scheitert nicht. Er kommt zum Ziel, ja, trotz einem Schwachen, auch wie Mose. So, wie ich schon vorher gesagt habe, das wird vorher, wie gesagt, stellt den Mose nicht an eine Position, wo er nicht hingehört, hier oben irgendwo. Er ist zwar sehr wichtig, wie wir jetzt gesehen haben, hier in den Kapiteln, oder? Was würde ohne Mose laufen? Hier in den Kapiteln? Gar nichts im Prinzip. Aber nichtsdestotrotz ist er nicht der Same. Ist er nicht der Nachkomme, der Schlange den Kopf zertreten wird. Das wird hier klargestellt. Und jetzt, sie kommen an diesen Berg Sinai, lagern sich dort in der Wüste und Mose steigt zum ersten Mal hoch und er spricht mit Gott und Gott gibt ihm erstmal eine Botschaft. Was handelt es sich um? Wie kann man das zusammenfassen? Ich will mit euch einfach nur kurz zusammenfassen. Was macht er hier? Was sagt er ihnen?
Er soll runtersteigen.
Ja, das kommt später, ja.
Und wann, hab ich
gedacht. Ja, das kommt später, ne? Das kommt später. Das ist witzig, oder? Also hier Vers 4 sagt er, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan, wie ich euch zu mir gebracht habe. Also er beschreibt es, ihr seid hergekommen jetzt, ich habe euch hierher gebracht. Und jetzt was? Wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Okay, also wir hätten hier eigentlich jetzt Material genug, wahrscheinlich mindestens für 2 Bibelstunden, uns damit auseinanderzusetzen, was das für eine hohe Berufung hier für das Volk Israel ist. Um was es hier geht. Und das ist so, ich würde sagen, das ist die Einleitung zu allem, was jetzt passiert. Gott sagt, ich werde euch jetzt mein Gesetz, meine Gebote geben. Ich werde meinen Bund jetzt mit euch schließen. Und das bedeutet für euch, dass ihr etwas sehr, sehr Gutes und das ist etwas Positives, was ihnen hier gesagt wird, oder negativ?
Sehr positiv.
Sehr positiv, oder? Guck mal. Königreich von Priestern, eine heilige Nation. Das wird mein besonderer Besitz sein, würde ich mal so sagen.
Aber mit Anspruch.
Mit Anspruch, ja. Das ist halt das Kleingedruckte, ne? Das berühmte Kleingedruckte.
Das hat natürlich auch beide seine Vor- und Nachteile. Ich meine, später, man weiß halt, dass sie überall verfolgt worden sind. Wo sie waren später, gab es schon mal Ärger, die sind immer.
Ja. Sicher, das ist die Kehrseite, ja. Wie es auch bei uns ist, wenn wir Christus nachfolgen, müssen wir nicht erwarten, dass die ganze Welt das toll findet. Das wissen wir. Aber gut, es ist eine wunderbare und eine herrliche Verheißung. Mit Bedingung, haben wir gesehen. Sehr wichtig. Und jetzt beobachten wir hier das Ganze. Und jetzt die Frage an euch, was beobachtet ihr hier und wo können wir Parallelen sehen zu unserem Herrn, zu Jesus Christus? Habt ihr Ideen? Oder sonst auch Dinge, die euch auffallen, die vielleicht von Bedeutung sein könnten, die vielleicht wichtig sein können? Ja, ich fordere euch schon heraus heute. Ja. Sonst, ich weiß, es ist schon späte Stunde.
Wir sind auch eine erlöste Volk.
Ja.
Und Jesus hat uns auf Adlersflügeln auch getragen, von der Sklaverei. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, da werden wir uns noch intensiver damit befassen. Da gibt es eine Parallele. Nicht nur eine Parallele, sondern eine sehr große Parallele sogar.
Ich meine, 1. Petrus.
Ja, genau, 1. Petrus, genau. Das werden wir uns alles noch näher angucken. Okay, in welchem Vorgehen sehen wir hier weiter? Von all dem, was jetzt hier weiterkommt, ja? Wo sehen wir Parallelen, sage ich mal?
Ja, haltet euch am dritten Tag bereit. Wir können ja auch die Jünger dann machen. Mhm. Also, weil Jesus nach 3 Tagen wieder auferstanden ist.
Ja, ist interessant, ja. Also, es heißt, heilige sie heute und morgen und am dritten Tag ist es soweit. Ja, ja, interessant, ja. Das ist gut, ja. Noch Idee?
Mose war ja 40 Tage und 40 Nächte quasi auf dem Berg und Jesus war ja auch 40 Tage in der Wüste. Ne?
Mhm, ja.
Da ist ja auch dann schon wieder der Hinweis
drauf. Ja, auf jeden Fall. Genau, wie Mose jetzt hier 40 Tage die Gegenwart Gottes sucht, so ist es später Jesus selbst. Und Mose hier im Prinzip auch eingesetzt wird in diesen 40 Tagen auf eine besondere Weise. Guck mal hier, Vers 9. Sieh, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede, und auch dir ewig glaubt. Oh, das ist eine Aussage für einen Menschen übrigens. Ja, also, wenn er kein Bild auf Jesus Christus gewesen wäre, würde man sagen, oh, das ist schon fast übertrieben. Ja. Aber in dieser Funktion wird eben das zu ihm gesagt. Okay, weiter.
Naja, also an der Person Mose halt, das hat mich immer fasziniert, dass er extrem demütig war. Also, also da war, das heißt irgendwie, es gab keinen Menschen, der demütiger war als Mose. Aber andererseits hat er wirklich, kein Mensch hat je diese, muss ich mir vorstellen, von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet.
Ja.
Irgendwie, also das ist schon... extrem, also beides da zusammen, extrem, extrem hohe Berufung auch, mit Gott zu reden, und aber gleichzeitig auch sehr große Demut.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das kommt dann später, in 4. Mose, kommen wir dann an die Stelle, wo diese Demut nochmal sehr deutlich wird. Wird auch hier schon deutlich in 2. Mose 18, dass er bereit ist, von seinem Schwiegervater, sage ich mal, diesen Rat anzunehmen, ja. Es gehört auch Demut dazu. Jetzt schauen wir Vers 14. Oder, ja, man könnte es auch schon vorlesen. Vers 10. Der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie. Was ist sein Auftrag? Was soll er sie machen? Heiligen. Interessant, oder? Und sie sollen die Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Und dann Vers 14. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und er heiligte das Volk. Und sie wuschen ihre Kleider. Interessant. Hat Jesus das auch gemacht? Definitiv, oder? Hat er uns geheiligt? Mhm. Ja. Hat er uns bereit gemacht zur Begegnung mit Gott? Das ist nichts anderes. Also, und das ist alles das, was wir jetzt hier beobachten, das sind Funktionen eines Mittlers. Was ist ein Mittler? Was ist ein Vermittler? Ist klar, oder? Da gibt es zwei Parteien, die können nicht ohne weiteres miteinander. Da gibt es irgendwas, da, was dazwischen trennt. Und dann gibt es einen Vermittler. Das heißt, der verbindet die. Ja? Das ist wie eine Brücke, kann man sagen. Also, und hier in dem ganzen Geschehen hier sehen wir, wie Mose eine Mittlerfunktion einnimmt. Wie er ständig die Brücke ist zwischen Gott und zwischen dem Volk, oder? Und in dieser Mittlerrolle macht Mose jetzt das Volk bereit für die Begegnung mit Gott, indem er sie heiligt. Ja? Indem er sie dahin bringt, dass sie vor Gott annehmbar sind. Ja. Was heißt heiligen sonst noch?
Heiligen ist eigentlich absondern oder aussondern.
Absondern, genau. Warum ist diese Absonderung erforderlich? Warum macht sie dann bereit für die Begegnung mit Gott?
Das ist jetzt schwierig in dem Zusammenhang, weil wir ja nicht wissen, dass sie trotzdem nicht wirklich bereit sind.
Ja. Das war eher eine äußere Veranschaulichung dessen, was innerlich passieren muss.
Dass man dem heiligen Gott nicht einfach so entgegentreten.
Also, und das hat mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Einem heiligen Gott muss man selber sich absondern von allem anderen, letztendlich, ja, um diesem heiligen Gott begegnen zu können. Und das ist der Irrtum, den wir heute ganz häufig treffen, ja, wo Leute einfach denken, dass sie, so wie sie sind, einfach vor Gott stehen können. Schaut mal, was steht hier jetzt später geschrieben? Ich habe bei mir Notiz gemacht, habe gesagt, dem lebendigen Gott einfach so zu begegnen, kann sehr gefährlich sein, oder?
Kann tödlich sein.
Was steht hier nachher? Vers 22? Oder Vers 21?
Das sind die Lieder, die das so besingen. Okay. Heutzutage ist es, ich will dich sehen.
Nur mit Jesus.
Da gibt's noch Schlimmeres. Ja. Okay, ja, das ist egal. Und der Herr sprach zu Mose, steig hinab und warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssen viele von ihnen fallen. Oder ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Also kannst du dir vorstellen, das ist wie so eine Staumauer. Kannst du dir vorstellen, so eine große Staumauer und da mal einen Durchschlag machen. Wenn dann alles losbrechen würde. Ja. Also es ist nicht etwas, womit man spaßt. Das probiert man nur einmal. Also, und dann Vers 20. Ich habe schon einen anderen Schmunzeln gesehen oder hören. So interessant, oder? Ja, da heißt es Vers 20. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. Also, Gott, Sinai, sagt Mose, komm hoch. Mose kommt hoch. Okay. Und der Herr sprach zu Mose, steig hinab. Mose war bestimmt echt fit, er könnte mit dir mitwandern. Also steig hinab und warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen und so weiter. Und was sagt Mose dann? Interessant, gell? Vers 23, Mose sagt, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast ja zu uns schon gesagt, zieh eine Grenze um den Berg, erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr, geh, steig hinab und komm dann wieder. Herauf, du und Aaron mit dir. Und da stieg Mose hinab und sagte es ihnen. Also wir sehen, Mose die ganze Zeit hoch und runter, der war richtig trainiert am Ende. Warum? Warum macht Gott es so? Warum lässt er ihn laufen? Ich denke, um das eben deutlich zu machen, Gott spricht nicht direkt zu dem Volk, sondern er lässt es ihnen immer ausrichten. Doch, er spricht jetzt gleich mal direkt. Und dann sehen wir, was passiert. Ja? Aber sonst benutzt er immer Mose und sagt, Mose, sag das zu dem Volk. Mose sagt es zu dem Volk, bringt die Antwort von dem Herrn zurück. Ja? Und Mose berichtete dem Herrn alle Worte. Ich meine, Gott hat es eigentlich gehört, oder? Müsste eigentlich nicht laufen. Aber Gott macht hier so übermäßig deutlich, dass er sagt, dieser eine Mose, der ist es. Über den läuft alles. Es gibt keinen alternativen Weg. Wir können nicht sagen, jetzt fragen wir halt jemand anders, dass der mal läuft. Oder sonst, es gibt keinen anderen Weg. Es läuft alles nur über Mose. Einbahnstraße, ein Weg. Ist das ein Vorbild auf Jesus Christus? Wahnsinnig, also sehr, sehr riesiges und großes Vorbild, wo Gott sich auf einen festgelegt hat. Nachher machen wir noch, schauen wir noch ein bisschen, denke ich, wo das geschrieben steht. Und da seid ihr wieder gefordert. Was ist jetzt ab Kapitel 20, Vers 1? Wenn ich es richtig deute, spricht Gott hier jetzt direkt zu dem Volk. Es ist so nicht direkt gesagt, aber es steht hier nicht. Also Vers 25 am Ende steht ja noch, da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Und dann heißt es, und Gott redete all diese Worte und sprach. Und dann die ganzen 10 Gebote, die gehen wir heute nicht im Detail durch. Sonst kommen wir zu keinem Ende. Und dann Vers 17 ist das Ende. Und dann heißt es, und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den Rauch und den Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Oh, also das Volk hat eine Lektion gelernt, ja, dass sie nicht in der Lage sind, vor Gott zu stehen. Ja, und dass der Mensch überhaupt im Allgemeinen nicht in der Lage ist, vor Gott zu stehen, so wie er ist. Und seine Worte zu hören. Es braucht einen Vermittler. Es braucht einen, der die Botschaft bringt. Ja, Gott macht es hier übermäßig deutlich. Und Gott sagt übrigens später, ich weiß gar nicht, wo er es genau sagt, das muss später, muss es noch kommen, sagt an einer Stelle, das ist glaube ich in 5. Mose erst, wo er sagt, das war gut, dass das Volk so gesagt hat, das war richtig. Ja, sie haben sich nicht einfach hier nur ein bisschen zu viel Angst gehabt, sondern Gott wollte das so. Gott hat gesagt, das ist richtig, ja, denn sie können es eigentlich nicht ertragen. Gottes Heiligkeit ist zu groß, diese ganze Erscheinung ist für sie wie sehr furchteinflößend. Kann man sich vorstellen, oder? Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Gelegenheit hat, schon mal einfach nur an einem Vulkan in der Nähe zu stehen oder so. Das wird rein von dem Naturschauspieler so ähnlich gewesen sein, hier, was alles beschrieben wird. Donner, Rauch, Feuer, alles. Wir lesen da immer so chillig drüber hinweg, so, ja, das läuft, passt. Aber stell dich vor, was das bedeutet. Ja. Okay. Weiter, jetzt würde ich, oder seht ihr sonst irgendwo noch hier in diesen zwei oder anderthalb Kapiteln, sag ich mal, etwas, was euch auffällt? Was eine Parallele zu unserem Herrn Jesus einfach schlägt. Was ich interessant fand, ist Vers 24, wo es heißt, komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Warum Aaron mit ihm? Wer war Aaron? Er war der Bruder, ja. Mensch, ich sagte aber, wer war noch? Priester später. Ja? Also er begleitet eben dieses Priesteramt. Und wir sehen es häufig, dass manchmal Mose ganz alleine, aber immer wieder hat er eben Aaron als diese Stütze mit dabei. Ja, ab und zu.
Angeblich, man weiß es ja nicht, aber er hat gestottert, wahrscheinlich, ja.
Ja, es heißt an anderer Stelle in Hebräer, dass er mächtig war in Wort und Werk, also Worten und Taten. Also von daher weiß man nicht, ob er einfach nur Angst hatte oder ja, also wie dem auch sei. Auf jeden Fall sehen wir hier Mose und Aaron, aber nicht so bei Christus. Christus ist, ich habe gesagt, all in one, oder? Das war gut. Er braucht keine menschliche Stütze, so wie wir es auch davor hatten. Er braucht keine Hilfe, er braucht keine Unterstützung. Oh, das ist gut. Also dann springen wir. Kapitel 24. Hier ist es auch wieder, wo Gott einen Unterschied wieder deutlich macht. Er sagt, Aaron, Nadab, Abihu, 70 von den Ältesten. Interessant, gell, wieder 70. Ja, das hatten wir schon bei den Quellen, bei den 70 Palmbäumen, den 12 Quellen, hatten wir schon angeschaut, Elim. Hier die 70 Ältesten als der erweiterte Kreis. Ja. Also wie Jesus 12 Jünger hatte und auch 70 Jünger hatte. Ja. Und dann sagt er, aber Mose allein soll zum Herrn herantreten. Sie aber dürfen nicht herantreten und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Also Mose allein hat Zutritt. Und eins, was dann eben noch jetzt kommt, ist, was wird da jetzt beschrieben ab Vers 5? Was bedeutet das alles? Das klingt doch komisch, oder? Schlachten die da Tiere, Mose nimmt Blut. Ich weiß gar nicht, wie das für euch heute wäre. Ja. Also der Blut, und dann was macht er? Er sprengt es an den Altar, nimmt das Buch und was macht er noch? Sprengt es auf das ganze Volk. Seht ihr unter dem Blutregen so? Weiß gar nicht. Komisch, oder? Übrigens, ganz interessant, was ist das für eine Symbolik?
Ist das vom Geist?
Nein, wüsste ich jetzt nicht. Wie sagt der Hebräerbriefschreiber?
Alles, was gereinigt wurde, wurde doch
gesprengt. Ah, das ist Reinigung. Mit Blut wird sauber gemacht. Das ist witzig, gell? Wir müssen unsere Kleider immer waschen, wenn da Blut draufgekommen ist. Und in der Bibel ist es aber, durch Blut wird gereinigt. Interessant. Okay, aber was ist das, was hier jetzt passiert? Was bedeutet das? Was ist das für eine komische rituelle Handlung hier?
Ein Bund.
Ja, ein Bund wird jetzt geschlossen. Okay, also jetzt wird der Bund für gültig erklärt. Wir hatten vorher die ganze Vorbereitung, eine langwierige, eine sehr große Vorbereitung. Und dann, was hier dazwischen, was wir jetzt ausgelassen haben, ist das Gesetz. Ja? Das wird jetzt ausufern, wenn wir das auch noch alles gelesen hätten, dann würde ich völlig abhängen. Deswegen habe ich es ausgelassen. Aber da wird dann einiges von dem Gesetz eben, gibt Gott dem Mose bereits. Noch nicht alles. Ich sag mal, ein paar Auszüge, kann man vielleicht sagen. Und dann heißt es, Mose bringt es dem Volk eben wieder. Und was sagen sie erneut? Darauf kam Mose, Vers 3, erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Also sie sagen, wir sind bereit. Gib uns die Hand, Gott, wir machen den Bund mit dir. Oder er macht eigentlich mit uns. Eher. Aber sie sagen, okay, Bedingungen angenommen, machen wir. Kann man sich streiten, war das gut oder war es nicht gut? War es richtig oder war es nicht richtig? Denn sie wollten es tun, aber waren sie in der Lage, es zu tun? Überhaupt gar nicht, oder? Wie weit müssen wir blättern bis zu dem
Kapitel? Drei Kapitel oder so, ja.
Und zwar, was für ein Gebot? Irgendwie
das Erste,
das Wichtigste.
Ja.
Oh.
Aber sie sind voll motiviert.
Es ist extrem motiviert. Ja, ja. Und gerade eben Vers 7 nochmal, ja, und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Oh. Okay, dann sagt Mose, okay. Dann hat Moses Blut besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, das der Herr, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Also, all diese Worte sind ab jetzt gültig für euch. Was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich, dass sie. Ja, es ist ihr letztendlich ihr eigenes Gerichtsurteil.
Ja, genau.
Mhm. Weil dieses Gesetz wird sie verdammt verurteilen. Ja. Es sind natürlich viele große Fragen, die wir uns dazu stellen können, und vielleicht kommen wir da mit der Zeit noch dazu. Aber heute habe ich gesagt, wirklich, wir wollen es erst lesen und diese Parallelen auf Christus sehen. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist mit euch, wo sehen wir diese Mittlerrolle von Jesus im Neuen Testament? Und wo sehen wir Aussagen, die das untermauern? Euer ungläubiger Arbeitskollege, der hält nicht arg viel davon, dass Christus der einzige Weg sein soll. Dass er die einzige Brücke zu Gott sein soll. Was sagen wir? Zumindest was die Bibel sagt, können wir sagen. So, jetzt Rädchen drehen.
Du meinst in Bezug auf dem, was wir gerade gelesen haben?
Ja, genau. Also auf diese Mittlerrolle. Auf dieses ist das. Dass es eben nur diesen einen Mittler gibt, dass man sich nicht aussuchen kann, welchen Weg man zu Gott geht. Ja? Dass es nur eine Verbindungsstelle gibt. Es gibt nur eine Telefonnummer, mit der du durchkommst.
Indem Jesus völlig Mensch war.
Ja.
Und alles, was wir erleben, kannte er auch.
Ja. Das qualifiziert ihn für diesen Dienst. Wie der Hebräerbriefschreiber sagt, so ein hoher Priester, der ziemte sich für uns sozusagen, der schickt sich gut. Okay, aber wo sehen wir es, dass er diese Exklusivität Jesu, dass er der Einzige ist?
Er sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit.
Ah, zum Beispiel, okay. Wo steht das?
Johannes 14, Vers 6.
14, Vers 6, sehr gut. Also ich will die Bibelstunde wirklich, in der Predigt stelle ich nicht so Fragen, aber ich will die Bibelstunde benutzen, um euch zu trimmen, ein bisschen, damit ihr es euren Arbeitskollegen vorlesen könnt, in Zweifelsfall. Also Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin ein Weg, eine Wahrheit, ein Leben. Nein, das ist mit dem Artikel immer davor. Und wer es noch nicht verstanden hat, danach, niemand kommt zum Vater, also nur durch mich. Es ist sehr deutlich und sehr klar, oder? Weiter denken, wo taucht es noch auf?
In Timotheus.
Ja?
Ich weiß nicht genau, welch. Wo.
Und wie klingt es ungefähr?
Nur ein Vermittler zwischen Gott sehr und der Mann.
Ja, genau. 1. Timotheus 2, Vers 5. Sehr gut. Timotheus 2, da heißt es, ich ermahne, Vers 1, ja. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden, als Herold und als Apostel, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Also, sehr klare Aussage, oder? Der Kontext ist spannend, warum er das eben jetzt gerade an der Stelle sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus. Ich weiß nicht, ob wir das, ich hadere mit mir selber gerade, ob wir das jetzt aufgreifen sollen, denn es greift ein bisschen zu weit. Aber wir können es bei Bedarf gerne machen, dürft ihr einfach auf mich zukommen. Aber die Aussage hier ist sehr, sehr deutlich, oder? Sehr klar. Es gibt einen Gott und es gibt einen Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Jesus Christus. Ja, interessant, dass er hier explizit als Mensch bezeichnet wird.
Ja. Ja. Also ich glaube, das Besondere ist schon, also gerade an Jesus, weil er, ich denke schon, dass er wirklich 100% Mensch war.
War
er,
ja.
Er war ein ganz Mensch, so wie ich auch.
Genau.
Er hat einen Körper gehabt und ich denke aber, er war auch 100% Gott. Der Geist, der in ihm war, das war 100% Gott.
Ja.
Also er war beides.
Ja.
Und deswegen seine besondere Stellung ist, niemand konnte sonst das machen. Niemand.
Absolut, genau.
Es gab niemanden anders,
genau,
der beides in sich vereint hat.
Ja. Und deswegen ist er so herrlich und deswegen ist er so groß. Deswegen lieben wir ihn so sehr. Weil es keinen besseren und herrlicheren Retter gibt.
Es gibt ja keinen anderen.
Ja. Und jetzt überleg mal, Gott hätte uns so einen.
Mohammed kann das nicht machen.
Gott hätte es bei. Eben, ja. Und überleg, Gott hätte es bei so einem menschlichen Retter belassen. Würde er uns ans Ziel bringen? Würde er uns in die eigentliche Herrlichkeit hineinbringen? Mose hat nicht mal geschafft, das Volk ins Land Kanaan hineinzubringen.
Durfte nicht mal selber rein,
weil
er einen Fehler gemacht hat.
Ja. Aber was ist mit Christus? Bringt er ans Ziel? Oh ja, er bringt ans Ziel. Noch eine Stelle oder noch was, wo ich einfällt. Wo wissen wir noch, dass Christus allein?
1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.
Ja. Ziemlich klar. Gibt es keinen Zweifel. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ein Stichwort Apostelgeschichte.
Weil es keinen anderen Namen.
Genau. Ja, wo könnte das ungefähr sein? Eher am Anfang, oder? Doch, doch. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das ist der Stein, heißt es in Vers 11, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch, ihr seid noch am Blättern, entschuldigt. Also, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Könnt mich ruhig bremsen, wenn ich dann zu schnell bin. Stopp. Warten. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also ihr Lieben, es gibt um uns herum sehr, sehr viele Menschen, sehr viele andere Menschen, die auch fromm sind, oder? Und die viel über Gott reden, von mir aus. Und die scheinbar sogar einen moralisch sehr hohen Standard haben. Aber wenn sie Christus nicht haben, was bedeutet das?
Keine Rettung.
Es bedeutet leider letztendlich, dass sie diese Rettung nicht haben. Ja? Also, denn das bedeutet es letztendlich. Es gibt keinen anderen Weg, zu Gott hinzukommen. Ja, das müssen wir uns bewusst sein. Deswegen, wenn wir mit anderen Menschen sprechen und mit ihnen reden, müssen wir uns dessen bewusst sein. Es ist alles gut und recht, aber wenn sie diesen Christus nicht haben, haben sie letztendlich nichts. Haben sie letztendlich nichts vor Gott. Denn es ist immer diese Richtung. Wenn du Christus hast, hast du alles. Und wenn du Christus nicht hast, hast du nichts vor Gott. Ja. Es ist letztendlich nichts anderes. Und was ich mit euch später dann noch anschauen will, ist, wie stark wir mit Christus eins sind letztendlich. Das heißt, alles, was wir haben, was wir von Gott zugesprochen bekommen, das bekommen wir in Christus immer zugesprochen. Das heißt, alles, was auf Christus letztendlich zutrifft, trifft auf uns irgendwo zu. Heißt mitgestorben, mit begraben, mit auferweckt, mit verherrlicht, mit leiden, mit erben, mit herrschen, alles mit. Das will ich mit euch noch ein bisschen näher anschauen, wenn es soweit ist. Aber das ist sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich. Könnt noch andere Stellen dazu anschauen. Hebräer Kapitel 1, Vers 1, wo es heißt, Gott hat viele Wege seiner Zeit benutzt oder durch die Propheten eben gesprochen zu den Menschen. Aber heute hat er durch sein Wort gesprochen. Durch seinen Sohn. Mhm. Ja, hat sein Wort durch seinen Sohn zu uns geredet. Ja. Oder Offenbarung, Kapitel 1. Und das ist genau das Gleiche. Welches Gewicht hatte letztendlich das Wort von Mose, das er dem Volk gebracht hatte? Das war das Gesetz. Ja. Das waren Gottes Worte letztendlich selbst. Offenbarung. Und darauf gründen wir uns nämlich jetzt, auf das Wort Jesu. Ja. Zwar steht nicht an jeder Stelle, Jesus hat gesagt, 1. Korinther 15, steht nicht an jeder Stelle so deutlich da, aber letztendlich ist es nichts anderes als das Wort, das Jesus seinen Knechten gibt. Schaut mal hier, Offenbarung 1,1. Heißt es, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Indem er sie durch seine Engel sandte, hatte sie seinem Knecht Johannes kundgetan. Also wessen Wort ist es? Das, guck mal, wem gab Gott diese Offenbarung? Offenbarung Jesu Christi. Gott hat Jesus Christus eine Offenbarung gegeben, und die gibt er seinen Knechten. Ja. Und wie wird er selbst genannt? Vers 2, der das Wort Gottes, das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles was er sah, also Johannes bezeugt das Wort Gottes und Jesus Christus selbst. Später, wenn wir lesen, wird er selbst als das Wort bezeichnet. Und Johannes 1,1 wissen wir, gell? Sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich.
1, Johannes 1 ist einfach als Vergleich mit Mose und Jesus. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen.
Absolut, ja, klar. Starke. Ja, ja. Das ist Johannes, gell? 1, Vers 5, 16, glaube ich, ne? Oder?
Ja, 18.
Ja, genau.
17,
ja. Absolut. Eine Parallele zum Abschluss, die noch, die mir noch aufgefallen ist. In 2. Mose, was ist interessant, wie es dort heißt. Vers 14 nochmal, Kapitel 19, Vers 14. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und er heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Interessant, dass sie ihre Kleider waschen, oder? Waschtag haben sie gemacht. Warum?
Das ist ja gesagt, äußerliches Zeichen.
Ein äußerliches Zeichen? Für was?
Reinheit.
Für Reinheit, ja. Wenn wir jetzt später wieder zurückgehen, Offenbarung wieder, gell? Was heißt es da? Über die, die ihm nachfolgten?
Weiße Kleider
haben sie an. Also, wenn wir alle mit weißen Kleidern rumlaufen, oder? Was bedeutet das, weiße Kleider? Ja, dass sie rein sind, dass sie gerecht sind vor Gott. Wenn, das ist dieses berühmte Bild, dass wir selbst die weiße Weste, das wir heute noch verwenden, eine weiße Weste zu haben, bedeutet ohne Fehl und ohne Tadel zu sein. Ja? Und das dürfen wir, im Gegensatz zu Christus übrigens, sein Gewand ist in Blut getaucht. Ja. Ach, was für ein gewaltiges Privileg. Also wir sehen, und ich glaube, wir haben sie noch nicht alle gehoben. Wenn wir in 5 Jahren wieder zusammen kämen, an derselben Stelle, würden wir viel mehr wahrscheinlich noch sehen und entdecken, wenn der Herr Gnade schenken würde. Aber das will ich, dass wir das erstmal festhalten. Das ist nämlich ja etwas, was sehr, sehr wichtig und zentral eben hier ist, dass Gott deutlich macht, Mose, ich nehme dich her und du bist der Retter, der von mir eingesetzt ist. Und über dich wird das alles laufen. Wenn jemand sagt, ich gehe ohne den Mose, wir haben schon in 1. Korinther 10 übrigens gelesen, dass das ganze Volk auf ihn getauft worden ist im Roten Meer. Schon da sind sie auf ihn verpflichtet worden. Und jetzt ist hier nochmal etwas, wo wir sagen, okay, ohne Mose geht nichts. Und so lasst es uns verinnerlichen und lasst es uns immer mehr lernen und wirklich, dass es uns Fleisch und Blut übergeht. Ohne Jesus geht nichts. Gar nichts. Was sagt Jesus? Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin gespannt mit euch, nächstes Mal noch mehr auch anzuschauen. Was bedeutet alter Bund? Was bedeutet neuer Bund? Wie hängt das alles zusammen? An welcher Stelle sind wir auch heilsgeschichtlich? Was für eine Bedeutung hat das? Bin ich gespannt. Aber ich denke, wir haben heute einen guten Einstieg gehabt, dass wir wissen, was passiert ist und was eine zentrale, eine ganz wichtige, vordergründige Botschaft hier ist. Auf unseren Herrn hin. Lasst uns beten. Jeder, der es gerne tun will, der darf es.
Danke für die Vorbilder im Alten Testament auf dich, wo wir einfach deine Größe und Herrlichkeit sehen dürfen. Danke, Herr, dass du selber als Mittler auf die Erde gekommen bist und uns vermittelt hast zum Vater, ausgeräumt hast, was stört, und wir jetzt zum Vater gehören dürfen und vor ihn treten können, ohne dass uns irgendwas verdammt oder von ihm trennt. Danke für deinen Lösungswerk. Amen.
Vater, danke für dein Wort, denn es ist so reich und es segnet ganz tief im Herzen. Und Vater, ich komme kaum damit zurecht, mit dieser Verlorenheit, ein Mitmensch. Und schenk uns alle wirklich Gnade, irgendwie diese Wahrheit zu verinnerlichen und es anzunehmen und wir müssen das damit abfinden und das in unserem Leben ganz praktisch anwenden, und wir beten, dass du uns hilfst, da das nicht wegzudrängen, und sondern wirklich anzunehmen und die Welt mit deinen Augen zu sehen. Danke, Vater, für dein Wort und für die Möglichkeit, dein Wort anzuschauen.
Ich danke dir einfach, dass du uns einen Zugang verschafft hast zu Gott, dass wir wirklich kommen können, dass du uns eine offene Tür gegeben hast. Ja, wir können wirklich kommen. Ja, sonst wäre das nicht möglich. Danke.
Wir wollen dich preisen, Herr, dass du im Alten Testament schon so wunderbare Wege und Möglichkeiten eröffnet hast, dass das Volk dir begegnen kann, dass es zu dir kommen kann, dass es in die Gemeinschaft mit dir kommen kann. Danke dir, aber dass du es dabei nicht belassen hast, Herr. Danke dir, dass du einen viel größeren, einen viel herrlicheren Weg eingeschlagen hast in Jesus Christus. Dass wir in ihm eine Brücke zu dir haben, die überhaupt niemals einbrechen kann oder irgendwie nur die kleinste Instabilität aufweist. Es ist so zuverlässig, es ist so fest und es ist einfach wunderbar, dass wir das wissen dürfen und dass wir uns mit unserer ganzen Hoffnung, mit all unserem Leben auf ihn werfen können und vertrauen dürfen, dass er alles ist, was wir brauchen. Ich will dich bitten, Herr, dass du es uns tief ins Herz hineinpflanzt und dass wir an nichts anderem klammern, an nichts anderem festhalten, dass wir wegsehen von unserer eigenen Leistung, von allem, was wir vorweisen können, und dass wir allein auf diesem Felsen bauen, auf nichts anderem, und dass wir anderen es deutlich sagen können, ja, dass es keinen anderen Felsen gibt, dass jeder andere Untergrund ein trügerischer Untergrund ist. Herr, ich bitte dich, dass du es so tief hineinlegst, damit dass es wieder hinauskommt, dass die anderen Menschen um uns herum das merken dürfen. Die einen ärgern sich vielleicht, Herr, aber die anderen werden merken, ja, es ist wirklich ein solider Grund. Danke dir, Herr. Danke für all die Ausrichtungen, für all die Lehre. Segne du uns beim Nachdenken, segne du uns beim Verdauen von dem, was du uns gezeigt hast. Amen.
Amen.
Danke fürs Mitmachen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.